Guten Abend und herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob du meine WhatsApp-Nachrichten gesehen hast. Das Programm für heute wäre, wenn du das möchtest, bis 7:45 werden wir Fragen beantworten aus der Meditationspraxis von letzter Woche. Und um 8:45 klinken wir uns ein in eine globale Meditation zugunsten des Friedens weltweit, aber jetzt im Speziellen auch mit Israel. Du bist also herzlich eingeladen, wenn du möchtest, da auch dabei zu sein. Und wenn nicht, kannst du einfach still den Raum verlassen oder dich im Internet auch wieder ausklinken. Vielen Dank für die Antworten, die ich bekommen habe von meiner Frage. Nachfragen auf WhatsApp, wir werden die heute anschauen. Zu Beginn, wie immer, lade ich dich ein, eine Meditation mit mir zu praktizieren. Zur Einstimmung, zum Ankommen, damit die Worte, die wir sprechen und die wir hören, dann wirklich auch aus der Stille kommen. Deswegen lade ich dich ein, eine bequeme Sitzposition einzunehmen. Die Augen zu schließen. Und ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Was bedeutet das hier und jetzt? Es bedeutet, dass du wahrnimmst, was gerade jetzt in diesem Augenblick geschieht. Nicht nur außerhalb des Körpers, sondern auch innerhalb des Körpers. Und, das ist ganz wichtig, du dir keine Gedanken darüber machst, was du im Moment wahrnimmst. Das ist nicht immer ganz leicht. Aber so gut wie möglich ist auch. Natürlich genügend. Langsam kannst du die Wahrnehmungen, die außerhalb des Körpers sind, ja, wenn es das überhaupt gibt, diese Außenwelt langsam fallen zu lassen. Dein Körperbewusstsein stärken, den Körper fühlen, spüren. Mit der Körperempfindung Stark verbunden ist auch die emotionale Wahrnehmung, weil sich die über den Körper äußert. So, in den nächsten paar Minuten kannst du deine Aufmerksamkeit dahin richten und um zu erfahren, um zu erleben, wie es deinem Körper im Hier und Jetzt gerade geht. Und je mehr du die Welt, die Außenwelt, außen lässt, desto mehr wirst du eine innere Qualität entdecken, die dir bekannt vorkommt. Die angenehm und friedlich ist. Gut, dann kannst du in den nächsten paar Sekunden deine Augen wieder langsam öffnen, ohne den Kontakt zu dieser inneren Qualität zu vergessen oder zu verlieren. Wunderbar. Wir hatten letzte Woche hatten wir das Thema der kollektiven Traumata. Und vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst, so meine Sichtweise dazu oder wie ich das erkläre. Und dann werden wir die Fragen, die du hast, beantworten. Generell ein Trauma, das wir Menschen erleben und das jeder Mensch erlebt hat. Es gibt keinen Mensch, der kein traumatische Erlebnisse hatte. Die kannst du dir vorstellen, als würde sich das Trauma als Panzer um dein Herz herum bilden, um dein Herz zu schützen. Dieser Schutz ist sinnvoll, zum Beispiel wenn wir Kind sind und uns eine Emotion, ein Erlebnis einfach überfordern würde. Also es ist nichts Falsches daran, dass unser System so Schutzmechanismen hat, um emotional als Kind, als heranwachsendes Wesen nicht überfordert zu sein. Was jedoch ist, wenn dieser Panzer um unser Herz sich verschließt und wir es im Laufe unseres Lebens nicht anschauen? Und bedeutet das, dass wir viel, viel Energie in diese Panzerung investieren, obwohl wir sie vielleicht gar nicht mehr brauchen würden? Weil was passiert, wenn das Herz verschlossen ist? Das Erlebnis, das wir für einen Moment auf die Seite gestellt haben. Dieses Erlebnis ist energetisch im Körper immer noch vorhanden. Und dieses Erlebnis, diese Energie will befreit werden. Sie will aufgelöst werden, sie will angeschaut werden, sie will verdaut werden. Und was jetzt passiert ist, dass sich dieser unterdrückte Schmerz, diese unterdrückte Verletzung im Leben uns immer wieder vor ähnliche Situationen stellt. In der wir diesen Urschmerz, also diesen Primärschmerz, wieder fühlen. Der Zweck davon ist, dass sozusagen unser System uns sagt, hey, hier ist noch etwas nicht verarbeitet, ich lasse es dich jetzt ein bisschen spüren, damit du jetzt vielleicht die Möglichkeit hast, dieses Erlebnis, diese Energie, diese Emotion anzuschauen, zu verarbeiten und zu lösen. Wenn wir also in unserem Leben immer wieder ähnliche Situationen oder ähnliche Verletzungen erleben, dann deutet das meistens darauf hin, dass wir noch etwas nicht erledigt haben. Es bedeutet, dass wir nicht eine Situation oder eine Person Schuld geben, damit wir uns nicht damit, sondern dass wir uns schlecht fühlen, sondern es sollte ein Zeichen sein, ich sollte nach innen schauen, da gibt es noch etwas zu tun. Also das ist so meine persönliche Sichtweise auf ein Trauma, eine Verletzung. Es bedeutet, einen Moment auf die Seite legen, bis ich in eine Situation komme, die stabil genug ist und ich mich stark genug fühle, um meine alten Geschichten zu lösen. Was ich jetzt feststelle, ist, dass sich auch Menschen im Erwachsenenzeitalter nie die Zeit nehmen, diese alten Geschichten aufzulösen, sondern immer wieder verdrängen, sich immer wieder ablenken, weil es ja unangenehme Emotionen, Gefühle sind, will ich die nicht spüren. Und irgendeinmal, ja, wenn die Not so groß ist, dass ich nicht mehr wegschauen kann, dann bin ich meistens bereit, Zeit und Energie zu investieren, hineinzuschauen. Jetzt gibt es im Trauma, so wie ich das sehe, verschiedene Layers oder Schichten. Und die oberste Schicht ist die persönliche Schicht, also das, was dich persönlich, meistens als Kind und dann später als Jugendlicher, als Erwachsener immer wieder verletzt hat. Das ist eine persönliche Geschichte. Oder wo du dazu aufgefordert bist, sie anzuschauen und sie zu lösen. Das ist die oberste Schicht. Die mittlere Schicht ist die Familiengeschichte. Familiengeschichte, Familienverletzungen, Familientraumata werden von Generation zu Generation vererbt. Da möchte ich nicht länger darauf eingehen, aber vielleicht hast du von den Familienstellen schon gehört. Das ist eine Form, um eben diese mittlere Schicht der traumatischen Erlebnisse, die von der Familie vererbt werden, die du gar nicht persönlich erlebt hast, aber du mitbekommst, weil deine Vorfahren sie nicht gelöst haben. Die bekommst du mit. Und jetzt hofft natürlich die ganze Ahnenreihe, dass du diese alten Geschichten der Familie möglichst löst. Das ist die mittlere Schicht, die tiefste, unterste und auch die wichtigste Schicht ist das kollektive Trauma. Das, was Menschen seit Generationen, Jahrhunderten, Jahrtausenden sich immer wieder antun, in Kriegen, in Konflikten, zwischen Religionen, zwischen Ländern, Nationen. Diese Kriege, wenn die nicht im kollektiven Bewusstsein gelöst werden, erscheinen die immer wieder. Wir werden das heute dann um 8:45 wird das genau das Thema sein, Kollektive Verletzungen lassen sich nur kollektiv wieder lösen. Das heißt, das Kollektiv muss ein gewisses Bewusstsein darüber entwickeln, diese alten Gefühle, Emotionen, Verletzungen ernst zu nehmen, wissen, dass die das Schicksal der Menschen bestimmen und bereit sein, als Kollektiv hineinzuspüren, zu sühnen, ein gewisses Mitgefühl für die Konflikte, für die Menschen, die in den Konflikten beteiligt sind, aber auch in der Vergangenheit gelebt haben, zu entwickeln. So, also das ist noch einmal eine kurze Zusammenfassung von letzter Woche. Und jetzt kämen wir zu dieser Phase, wo du vielleicht Fragen stellen kannst oder deine eigenen Erlebnisse oder deine Familiengeschichte auch aussprechen kannst, weil schon das Aussprechen einer Verletzung, egal ob es persönlich, familiär oder kollektiv ist, ist ein wesentlicher Schritt zur Auflösung. Also wir haben auf allen Ebenen zu tun. Meine Erfahrung ist, wenn wir uns nur auf die persönliche Ebene beziehen und nur versuchen, unser Schicksal oder unser Leben zu verbessern, dass wir anstehen, dass wir an einen Punkt kommen, wo es keine Verbesserungen mehr gibt. Und das ist die Aufforderung, tiefer zu schauen, Familiengeschichte und kollektive Geschichten anzugehen, weil die werden dir dann helfen, auch deine persönliche Geschichte dann verarbeiten zu können. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir so der Reihe, wie die Fragen gekommen sind, auch vorgehen. Das wäre zuerst Susan gewesen. Ja. Dann, sag mal schnell den Namen, Manuel, genau, und dann Julia. Und vielleicht kommt dann von eurer Seite noch etwas. Seid ihr damit einverstanden? Jetzt, Susan, möchtest du hier nach vorne kommen? Mit deinem Wissen, damit ich dir auch das Mikrofon überreichen kann. Möchtest du es in der Hand halten oder anstecken? Du hast mir ja von deinen Erfahrungen erzählt. Das hat mich berührt. Du hast von deinen Erlebnissen erzählt. Könntest du das nochmal so kurz wiederholen und dann auch deine Frage dazu stellen?
Ich erlebe immer häufiger, dass wenn ich eine Kirche betrete, dass da entweder eine Wand ist, wo ich in der Türe rechts und kehrt mache und ich, nein, da gehe ich nicht rein, fühle ich mich nicht wohl. Und das letzte Erlebnis, nein, das vorletzte, war in Palermo. Ich ging rein und mir wurde speiübel. ich musste raus und dann hatte ich aber Zeit, weil die anderen blieben in der Kirche und haben die Gemälde angeschaut. Und ich hatte dann Zeit nachzuspüren, was ist da passiert. Und da kamen die Gedanken oder es kam ein Gefühl hoch, da fand Zwang statt, da durften die Menschen nicht selbst entscheiden, es kam nicht, ja, es wurde aufdoktriniert, was da drinnen passiert ist. Und dann finde ich immer den Punkt ganz schwierig, was dicht dich jetzt im Kopf, was erzählt, was sind das, was für Worte, sind die im Kopf oder kommen die aus dem Unterbewusstsein? Das finde ich ganz schwierig zu unterscheiden, dass ich da nicht etwas dazu dichte, was nicht gefühlt wurde. Wo ich ganz sicher weiß, dass ich nicht im Kopf war, war an einem Halbmarathon. Wir waren schon ziemlich stark unterwegs und wir kamen am Frauengefängnis vorbei. Da wusste ich nicht, dass das das Frauengefängnis ist und mir schossen die Tränen ein. Zum guten Glück war meine Schwester dabei, weil die kannte das Gebäude. Ich, was ist das? Was ist los? Und ich fühlte mich ziemlich hilflos und sagte sie, lass es hier. Du kannst es wirklich hier lassen. Das ist das Frauengefängnis und du musst auch nicht nachstudieren, auf welcher Seite der Gitterstäbe du warst. Es geschah einfach ganz, ganz viel Leid und ich merke, dass ich da immer mehr für Frauen oder Themen, die Frauen bewegt hat oder ja, erlebt haben, die mich da berühren. Aber wie gehe ich damit um? Gehe ich da noch tiefer und wo merke ich, dass es wirklich nicht das, der Kopf ist, der da plötzlich die Geschichten dazu spinnt. Und dort stehe ich häufig an. Ist es, ja, wie gehe ich mit diesem Thema um und ist es kollektiv?
Danke, Susan. Komm doch noch ein bisschen näher ins Bild.
Juhu, jetzt können wir dich sehen. Cool.
Ich weiß nicht, ob ich die ganze Frage beantworten kann, aber ich fange mal an, so intuitiv das, was so bei mir scheint, zu beantworten. Erstens mal gibt es immer mehr Menschen, die so sensibel sind oder hochsensibel. Und die Energien oder das, was geschehen ist, in einem Raum, an einem Ort, auch nach vielen Jahren noch spüren. Und das ist jetzt so ein kleiner wissenschaftlicher Ausflug, der uns so ein bisschen eine Ahnung geben könnte, wo das hinführt. Nämlich, es gibt ganz, ganz eine sehr empfindliche Apparatur, die fähig ist, die Schallwellen, die in einem Raum gesprochen wurden, auch nach Wochen und nach Monaten noch zu hören. Also wenn wir sprechen, dann ist es eine Energie, die Schallwellen verursacht. Und die Schallwellen, die sind ja nicht einfach da und plötzlich sind sie nicht da, sondern sie werden immer schwächer, sie werden abgeschwächt durch das Auftreffen auf Materie, auf Moleküle, erzeugen dort eine Form von Wärme, aber diese Schallwellen sind nie ganz weg. Und jetzt diese Apparatur kann so die ganz, ganz feinen Energien der Schallwellen noch messen und noch hörbar machen. Was ich damit sagen will, alles, was geschieht oder was geschehen ist, hat auf irgendeine Art und Weise, das war jetzt ein physikalisches Beispiel, ja, hat eine gewisse Wirkung. Und jetzt ganz spontan für dich diese zwei Erlebnisse. Denkst du, das waren persönliche Erlebnisse, waren Familienerlebnisse oder waren das etwas aus dem Kollektiv?
Ich habe das Gefühl, aus dem Kollektiv.
Kollektiv. Okay. Gut, auch als Mensch, als Träger dieses Nervensystems, das auch feine Energien wahrnehmen kann, haben wir meistens eine Intuition. Die uns in die richtige Richtung führt. Jetzt, wie damit umgehen? Eigentlich ist es ja egal, ob es ein persönliches Erlebnis ist, ein familiäres oder ein kollektives. Es ist immer etwas, das in uns stattfindet. Wir spüren etwas oder irgendein Erlebnis löst in uns irgendetwas aus. Und deine Frage war jetzt, wie mit dem umzugehen? Weil da kommen natürlich Gedanken, da kommen Bilder, da kommen vielleicht Erinnerungen. Ja, der menschliche Geist vermischt dann auch die vielen eigenen Geschichten mit fremden Geschichten. Meine Sichtweise darauf ist, oder wie ich selbst damit umgehe, ist, dass das, was das Leben mir zeigt oder was das Leben mir bringt, dass ich erstens achtsam bin auf das, also dass ich mit offenen Augen und offenen Sensoren durchs Leben gehe, und das, was passiert, dann in mir spüre. Meistens habe ich den Kanal ja eingestellt, dass wir über das, was wir leben, nachdenken. Einverstanden? Wir kommentieren. Das ist gut, das ist schlecht, das will ich. Oh je, wieso passiert das? Da-da-da-da. Und meistens habe ich den Kanal nicht eingestellt, das, was wir erleben, fühlen zu wollen. Und das ist für mich so der erste Schritt, durchs Leben zu gehen, achtsam und mit der Intention, das, was du erlebst, oder dem, was du erlebst, in deinem Innen einen Resonanzraum zu geben. Das heißt, du fängst an zu fühlen. Ja, das Leben, das manchmal sind es angenehme Dinge, die das Leben dir schenkt, manchmal unangenehme, die fängst du an zu fühlen. Und in dem Moment, wo du fühlst, schwingst du mit dem Leben mit. In dem Moment bist du im Fluss mit dem Leben. Egal, ob das unangenehm ist oder unangenehm, du fühlst dich plötzlich getragen, du fühlst dich betroffen von dem, was ist. Du bist nicht mehr abseits. Ja, du bist nicht mehr getrennt vom Leben. Du fühlst dich nicht mehr getrennt vom Leben. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist jetzt, aha, da will etwas meine Aufmerksamkeit. Weil wir jetzt eben schon geübt sind in der Meditation, in der Achtsamkeit, kann ich auch bei negativen Emotionen, Gefühlen, die du ausgedrückt hast, Tränen, Weinen, Angst oder Zusammenbrüche, ja, des Körpers, der reagiert. Das ist ja alles abgespeichert, auch physisch im Körper, diese nicht verarbeiteten Energien. Jetzt, weil ich Achtsamkeit auf meinem Kissen praktiziert habe, weiß ich jetzt, ich muss mich mit diesen Emotionen, Energien nicht identifizieren, sondern ich bin das achtsame Ich. Ich verliere mich nicht im Schmerz, in den Tränen, in der Trauer, in der Katastrophe. Und in dem Moment kann ich auch die Bilder oder die Gedanken, die dabei entstehen, die werden immer entstehen, einfach beiseite lassen und kann mich konzentrieren auf das Gefühl. Weil das ist die Energie, die im Körper steckt und die gelöst werden will. Und aus dem achtsamen Ich heraus zu beobachten, was passiert, ist auch eine Form von Mitgefühl. Mitgefühl den eigenen Emotionen, dem eigenen Schmerzkörper, der sich aufgebaut hat, dem mit Mitgefühl zu begegnen. Und Mitgefühl ist eine Form von Liebe und Liebe löst einfach auf. Liebe löst diesen Knoten auf, Liebe lässt diesen Panzer, der unser Herz umschließt, aufweichen und so verarbeiten wir persönliche Geschichten, familiäre Geschichten, ja, und auch kollektive. Und das Wichtige eben, sich an die kollektiven Dinge zu getrauen. Es gibt viele Menschen, die sagen, oh, ich will nichts wissen von der Welt und von dem, ich schaue gar keine Tagesschau und Nachrichten mehr, da komme ich nur schlecht drauf. Ich kann sowieso nichts ändern. Ich will das nicht sehen. Ich finde, das ist nicht richtig. Jeder Mensch kann etwas ändern. Jeder Mensch. Wir sind als Menschheit miteinander verbunden. Wir sind eigentlich keine Einzelwesen, sondern wir sind Prägungen, Ausprägungen der einen Menschheitsfamilie. Kannst du mit dem etwas anfangen?
Ich muss nicht hinterfragen, auf welcher Stufe das eigentlich ist, sondern einfach im Gefühl verbleiben.
Vielleicht ist es gut zu erahnen oder abzuschätzen, ist es jetzt welche Stufe, aber dann kannst du es auch gleich wieder vergessen. Es hat höchstens etwas damit zu tun, dass du weißt, jetzt trete ich in das Kollektiv ein und arbeite am Kollektiv und nicht, um mein eigenes Leben zu optimieren. Mhm. Ich denke, das ist noch so ein wichtiger Gedanke zu wissen.
Ja.
Mhm. Okay.
Manuel, bist du zu mir kommen, bitte? So, vieles haben wir vielleicht jetzt schon beantwortet, aber vielleicht kannst du trotzdem noch einmal so den Kern deiner, glaube ich, zwei Fragen waren es, uns noch einmal schenken.
Ja, ja, also allgemein fand ich sehr interessant, eben was du letzte Woche gesagt hast und so irgendwie neue Ideen, die ich gar noch nicht so angeschaut habe. Und ja, ich habe dann diese Beiträge geschrieben, weil ich wäre einfach neugierig, von, auch von dir zu hören, wie du es ja so für uns siehst. Vielleicht gibt es auch irgendwie Hoffnung. Und da habe ich beide Extreme anschauen wollen. Ich habe mir gedacht, ja, die ersten paar hundert Generationen hatten ja diesen Palast nicht von kollektivem Trauma und haben mich gefragt, wie sich die wohl gefühlt haben. Ja, weil ja, die haben ja dieses Vorfahren nicht, die all die Kriege verursacht hatten. Und ja, wenn wir kollektiv an diesem Trauma arbeiten, ob es am anderen Ende, also ein paar tausend Generationen in der Zukunft, ob es ja also immer besser wird und ob die Trauma abschlussreich verarbeitet werden kann. Also es betrifft ja uns nicht persönlich, aber es ist mehr Neugierde. Also so eine schöne Zukunftsvorstellung, wenn, und dann kann man da teilhaben. Und ihr zweite war, ich habe im Frühling mal noch das Buch von Viktor Frankl gelesen. Der war Psychiater, aber hat auch den Holocaust im Konzentrationslager miterleben müssen. Und er hat miterlebt, wie die Leute im Schmerz einen Sinn im Leben gefunden haben. Neben ja, genießen oder Leistungen erbringen, hat er das als dritten Pfeiler für Lebenssinn gesehen. Und wo du erzählt hast, dass man, wenn man Schmerzen erträgt und verarbeitet, macht man das auch für seine Vorfahren. Das hat mir irgendwie eine neue Erkenntnis gegeben, wie das einen Sinn ergibt, einen größeren Sinn.
Ja, okay. Ich weiß nicht, wie das bei unseren Vorfahren war, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendeinmal Menschen eifersüchtig wurden oder sich irgendetwas nicht gönnten. Also schon unsere Urvorfahren vor Hunderttausenden von Jahren Streit bekommen haben und sich gegenseitig verletzt haben. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass das dann ja so von Generation zu Generation weiter getragen wurde. Und vielleicht eben irgendeinmal auch die Fähigkeit verloren ging, Verletzungen zu verarbeiten. Also ich weiß von Geschichten, die ich gehört und gelesen habe, von Naturvölkern, die eben bei Verletzungen innerhalb ihrer Gemeinschaft oder ihres Stammes ganz, ganz radikale, feste Abläufe oder Zeremonien haben, ja, um diese Verletzungsgeschichten aufzulösen. So, wenn irgendetwas geschieht in diesen Naturvölkern, dass jemand verletzt, jedes Mitglied der Gemeinschaft hat das Recht, eine Runde, so wie wir hier sind, zusammenzurufen und sein Anliegen oder sein Schmerz auszudrücken, zu formulieren. Und das war dann nicht irgendeinmal, sondern es war das Wichtigste, das im Stammesleben geschehen kann. Und alle mussten sofort alles stehen und liegen lassen und sich dieser Verletzung oder dieser Geschichte eines Einzelnen oder einer Gruppe sich widmen und sie anhören. Und dieser Mensch, der dann etwas zu erzählen hatte, der sich zum Beispiel verletzt fühlte oder was auch immer, der stand in der Mitte und hat erzählt, was ihn bedrückt, was ihn betrifft. Und er konnte so lange reden, wie er wollte, und alle schenkten ihm Aufmerksamkeit. Und das war bereits schon so 80% der Verarbeitung. Ja? Zu merken, ich habe Platz hier mit meinem Thema, ich werde gesehen, ich werde gehört, ich werde ernst genommen. Es ist das Wichtigste für die Gemeinschaft. Ja, wenn du das so vergleichst mit heute, wie wir mit Verletzungen, persönlichen Themen umgehen, wir schlucken halt. Ja. Wir getrauen uns auch nicht, weil wir denken, oh, wenn ich jetzt noch etwas sage, dann bekomme ich noch eins obendrauf. Ja, dann wird man mich nicht verstehen. Und das ist dann noch eine zusätzliche Verletzung. Also ich denke, irgendeinmal haben wir das verloren, mit Konflikten wirklich umzugehen in der Gemeinschaft. Wir haben die Menschen alleine gelassen mit ihrem Leid. Und ja, das ist dann eben schlimmer geworden. Was die nächsten Generationen anbelangt, ist es ja so, dass eine Sichtweise von mir, also nicht nur von mir, dass wir jetzt, ja, und das ist wahrscheinlich neu, dass unsere Generation jetzt zukünftige Generationen verletzen kann. Ja, wir können die Welt jetzt so zerstören, dass kommende Generationen nicht wirklich leben können darin. Und für mich ist das eigentlich ein wichtiger Gedanke, dass wir nicht nur in die Vergangenheit heilen können, sondern dass wir jetzt auch die Kapazität haben, zukünftige Generationen nicht zu verletzen. Und dass das aber eigentlich unsere Verantwortung ist, als Generation, als lebende Generation, mit beiden Themen umzugehen. Also aufzuräumen, was geschehen ist, um unsere zukünftigen Kinder zu entlasten, aber auch jetzt sie nicht zu verletzen. Und eines der wichtigsten Aussagen der First Nation in Amerika, der Ureinwohner von Amerika ist, alles zu machen, dass die Kinder nicht verletzt werden. Ja, das ist ihr Lebensmotto, die Kinder nicht zu verletzen. Und das sind zukünftige Generationen, können das sein natürlich. Das heißt, das Leben so anzupassen, dass es immer nachhaltig ist. Zu seiner zweiten Frage. Schmerz. Es ist ja nicht so, dass wir das Schmerzerlebnis suchen sollten. Also es geht ja nicht darum, irgendwie so verletzend zu sich selbst zu sein, dass ich den Schmerz suche. Das gibt es ja auch. Das ist eine, ich sag mal, eine Krankheit, ja. Das gibt es auch. Das meine ich natürlich nicht mit Schmerz spüren und aushalten. Aber das Leben bringt uns angenehme und unangenehme Situationen. Und als erwachsene Personen lernen wir, damit umzugehen. Und wir wissen, das Leben besteht nicht nur aus der Sonnenseite. Manchmal regnet es, manchmal schmerzt es. Und im Unterschied zu einem kleinen Kind können wir damit umgehen. Ja, ein kleines Kind hat noch nicht die kognitive Fähigkeit zu denken, ah ja, ich habe jetzt Hunger, aber ich muss jetzt nicht weinen, weil in 5 Minuten kommt bestimmt meine Mutter und dann habe ich den Schuppen oder die Brust. Und es weint einfach, ja, weil jetzt der Hunger da ist. Als erwachsene Person haben wir diese Fähigkeit zu sehen. Und wir wissen auch, um angenehme Dinge zu erleben, müssen wir manchmal auch unangenehme Dinge machen. Was weiß ich, zum Beispiel, um schönes, sauberes Geschirr zu haben, was angenehm ist, muss ich halt Geschirr waschen, was unangenehm ist. Vielleicht nicht für alle Menschen, aber für mich jetzt schon. Also, es ist ein natürlicher Umgang mit dem, was das Leben uns gibt. Und ich weiche nicht mehr aus. Ich selbst hatte in meinem Leben viele Möglichkeiten, Dinge, die mir widerfahren sind, anzuschauen und sie zu spüren, im Fluss des Lebens zu gehen und dann aufzulösen. Aber ich wusste das nicht. Ich habe selbst viele, viele Jahre, Jahrzehnte hinweg das Unangenehme, dem bin ich aus dem Weg gegangen. Ich wusste nichts von der positiven Absicht eines negativen Gefühls. Und bin dem natürlich ausgewichen. Und die Konsequenz war dann, dass ich immer wieder in die gleichen Situationen reingestolpert bin. Ja, dass ich immer wieder zum Beispiel den Schmerz der Trennung einer Partnerin erleben musste. Ja, und ich bezweifelte und für mich dachte, ich bin nicht liebenswert. Ja, mich will niemand. Ich bin nicht beziehungsfähig. Das war dann mein Rückfluss. Ich habe mir die Schuld gegeben. Weil ich ja mit allen Menschen, mit allen Partnerinnen das Gleiche war. Bis ich halt irgendeinmal draufgekommen bin, halt, was ist das? Wie spürt sich das an? Vielleicht hat das nichts mit dieser Person zu tun, vielleicht ist es eine alte Geschichte. Meine persönliche Geschichte aus meiner Kindheit, eine familiäre oder eben vielleicht sogar eine kollektive Geschichte. Und in dem Moment, wo ich wusste, es hat nichts mit meinem Leben jetzt zu tun, sondern es ist etwas Altes, konnte ich anders damit umgehen. Ich habe dann den Schmerz zugelassen. Und da ist ziemlich viel Schmerz hochgekommen, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Und es war befreiend für mich. Jede Minute Schmerz, die ich fühlte in dieser Bearbeitung, hat mich befreit und ich möchte die nicht missen. Das war ganz, ganz wichtig für mich. Und ich denke, so hat jeder Mensch seine Geschichte und irgendeinmal ist er reif, wie eine reife Frucht, die vom Baum fällt, reif, wirklich erwachsen zu sein und aus dem erwachsenen Verständnis heraus seine Geschichte, seine Schmerzen anzuschauen und zu lösen. Aber noch einmal nicht, es geht nicht darum, sich im Schmerz zu suhlen oder ihn zu suchen. Das Leben bringt ihn dir. Wenn er da ist, ist es da. Und wenn er nicht da ist, Freude da. Ja? Wenn wir den Schmerz, wenn wir uns identifizieren mit dem Schmerz, was ich ja gemacht habe, in dieser Zeit habe ich die Lebensfreude verloren. Ja, ich habe mich damit identifiziert und habe überhaupt nichts mehr Schönes an der Welt entdeckt. Und das ist gefährlich, in diese, was soll ich sagen, Depression drinnen zu stecken oder nicht mehr rauszukommen, ist für viele Menschen gefährlich. Und es braucht Achtsamkeit, es braucht Hilfe von außen, wenn man da reingeraten ist, wieder rauszukommen. Ich habe es wahrscheinlich zufälligerweise alleine geschafft. Aber es hätte anders sein können. Hilft dir das was?
Ja, war sehr interessant.
Julia, wir haben noch ein paar Minuten Zeit.
Ja, hört ihr mich?
Das Mikrofon hier aus, dass es nicht halt, dass es keine Rückkopplung gibt. Ich fand das auch sehr berührend, was du geschrieben hast. Könntest du das uns möglichst kompakt und kurz noch einmal erläutern?
Also die Geschichte mit China oder die mit meinem Vater? Ah, jetzt höre ich dich nicht. Du hast das Mikrofon aus. Ich höre dich noch nicht.
Weil ich glaube, von der Zeit her wird es sonst knapp.
Welche soll ich?
Das überlasse ich dir.
Okay. Dann... Okay, erzähle ich die Geschichte von meiner Mutter in China. Du hast ja letzte Woche die Geschichte von deinem Vater mit uns geteilt. Und das fand ich sehr mutig von dir, dass du dich so verletzlich gezeigt hast. Und also ich bin ja halb Chinesin, halb Schweizerin. Und meine Mutter ist aufgewachsen kurz vor der chinesischen Kulturrevolution und sie ist zur Zeit von einer Hungersnot aufgewachsen und war stark unterernährt. Meine Familie grundsätzlich hat überlebt, weil mein Großvater hatte Landbesitz und er hatte ein paar Stückchen Gold im Boden vergraben. Und hat sie versteckt, sonst wäre es ja weggenommen worden, weil sie haben ja das ganze System von von einem kapitalistischen System in den, ja, in den Kommunismus umgewandelt unter Mao Zedong. Meine Mutter hat dann ja viel Not gesehen. Ja, aus der Nachbarschaft haben sich Leute reihenweise umgebracht vor dem Zug, sind verhungert. Und sie hat das wie jahrelang als Jugendliche und als Kind mitgesehen und hat das dann wie, sie war ja nie in Therapie, das gab es ja zu dieser Zeit nicht, die hatten andere Sorgen. Ja, sie kam dann in die Schweiz und ich glaube, sie hatte jahrelang nicht mehr ja, über das gesprochen und hat das wie vollständig verdrängt. Und ja, sie ist halt wie ich auch hochsensibel und ich denke, es hat sie schon ziemlich mitgenommen, die Geschichte. Genau, und sie war dann halt völlig verängstigt, traumatisiert und hat das dann wie, als sie schwanger war und als ich ein Kind war, mir halt wie weitergegeben, weil sie nichts verarbeitet hat quasi. Ich war dann als Kind auch sehr ängstlich und auch jetzt noch habe ich völlig irrationale Ängste teilweise. Und ich habe dir ja geschrieben, dass ich ich bin ja jahrelang jetzt in Therapie und es kamen immer wieder, die Gefühle waren so stark, dass ich wusste, dass wenn ich eine Therapiesitzung hatte, dass ich an diesem und am nächsten Tag nichts mehr machen konnte, weil ich so körperlich das gespürt habe. Und ja, und ich meine, ein Beispiel davon wäre dieser Gedanke, dass ich glaube, gerade weil den Menschen da alles weggenommen wurde, das ganze Geld, das Land und einfach jeder materialistische Besitz, hatte ich immer wieder so den gleichen Gedanken, ich wusste nicht woher, dass wenn mein Bankkonto jetzt mal auf Null fallen würde, das löste in mir wie so, es klingt vielleicht komisch, aber es löste in mir Todesängste aus. Und ich dachte immer, wenn ein Mensch oder wenn ich jetzt mit dem Konto, wenn was Unvorhergesehenes passiert, wenn das Konto auf Null ist, dann ist mein Leben zu Ende. Und ja, ich hatte das jahrelang und ich finde es speziell. Also es ist ja nicht so etwas, dass man, weiß nicht, irgendwie aufgreift, aber genau, es sind halt so die, ich glaube, die Ängste, die man nicht in Worte weitergibt, aber einfach im Gefühl, also diese Enteignung. Genau. Ich höre dich.
Vielen Dank, Julia, für diese berührende Geschichte. Wie geht es dir jetzt, wenn du so merkst, du hast das deine tiefste oder eine deiner tiefsten Verletzungsgeschichten ausgesprochen und du hattest Zuhörer, du hast Aufmerksamkeit bekommen? Wie geht es dir jetzt dabei?
Ja, ist noch speziell. Also ich würde sagen, in meinem Leben ist alles so mit den Verletzungen ein bisschen verwoben. Ich meine, meine Mutter war auch, als ich ein Kind war, dann stark depressiv und quasi nicht... es war nicht möglich, sich um mich zu kümmern. Ich war dann oft alleine. Aber irgendwie das auszusprechen, es ist, ich kann wie mehr verstehen oder mitfühlen mit meiner Mutter, dass sie eigentlich wie auch nichts dafür konnte, dass sie dann depressiv wurde und ja, mich nicht richtig aufziehen konnte und so. Aber ich würde sagen, ja, es ist nicht mal eine meiner schlimmsten Verletzungen, also schon, aber ich denke auch, ich bin dadurch wie so durch das ganze Studium, ich studiere ja China-Wissenschaften, probiere ich wie auch, also einerseits gefühlsmäßig alles aufzuarbeiten, aber auch über den Kopf, also intellektuell, die Geschichte meiner Vorfahren besser zu verstehen und zu verstehen, ja, wie das Leben, warum ich so bin, wie ich bin oder was da alles passierte, genau.
Ich glaube, wichtig ist einfach, sich Zeit zu lassen. Und wie du gesagt hast, es gibt niemanden, der Schuld hat. Ja, auch der Mensch, der uns verletzt, wurde bereits schon verletzt. Und nur ein verletzter Mensch kann einen anderen verletzten Mensch, nur ein verletzter Mensch kann einen anderen Mensch verletzen. Das hast du wahrscheinlich auch schon von mir ein paar Mal gehört. Und wenn wir das so, wenn wir uns das immer wieder bewusst werden und eben nicht Schuld projizieren auf einen Menschen, ja, dann ist das der erste Schritt, eben Frieden zu finden, ja, zu vergeben und Frieden zu finden und da auch deinen kleinen Teil an dieser kollektiven Energie, an diesem kollektiven Trauma aufzulösen. Ich denke, alle wir Menschen sind aufgerufen, unseren kleinen Teil an der kollektiven Menschheitsgeschichte, an der kollektiven Traumageschichte der Menschheit, unseren Teil dazu beizutragen, ihn aufzulösen. Ja, ich habe das zum Beispiel gemacht mit der Geschichte ja, von meinem Vater im Konzentrationslager. Ja, ich habe das so für mich aufgelöst, diese inneren Bilder, diese Schuldgefühle, die ich hatte und ja, diese Minderwertigkeitskomplexe, die aufzulösen. Und ich wusste, ich mache das nicht für mich. Und du hast deine ganz eigene Geschichte. Und wenn du aufhörst, dich mit dieser Geschichte zu identifizieren, sondern eben aus dem achtsamen Ich heraus, mitfühlend mit dir selbst, mit deiner Mutter, mit deinen Vorfahren umgehen kannst. Ja, wenn du dazu bereit bist. Und ja, da müssen wir uns Zeit lassen, diesen Zeitpunkt auch zu erreichen. Dann, ja, macht unser Leben auf einer tieferen Ebene noch mehr Sinn, als es sowieso schon tut. Kannst du damit etwas anfangen?
Ja, vielen Dank.
Gut. Danke. Ich glaube, wir werden in den nächsten Dienstagabenden das irgendwie noch abschließen, noch abrunden, vielleicht von eurer Seite her noch Verletzungsgeschichten hören, vielleicht fühlst du dich bereit dazu. Und was wir jetzt gemacht haben, war ja nichts anderes als dir die Möglichkeit zu geben, in die Mitte des Kreises zu stehen, wie bei den Naturvölkern, und einfach eine Geschichte zu erzählen.